Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Wir blicken in dieser und in den nächsten Ausgaben von Kultur heute zurück auf das Kulturjahr 2021, das wie schon 2020 wegen der Corona-Pandemie ein Jahr mit Schließungen, Öffnungen und Existenzängsten war. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, hat wie viele andere auch unermüdlich an die Politik appelliert, die im Grundgesetz zugesicherte Kunstfreiheit zu berücksichtigen. Denn
Kultur ist auch Arbeit, das ist ganz wichtig. Also auch wenn ich also Kunst und Kultur mache, dann bin ich letztendlich auch Arbeiterin oder Arbeiter, weil ich auch in dieser Auseinandersetzung stehe, aber sie reflektiert natürlich auch gesellschaftliche Wirklichkeiten. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, im Moment fundamental fehlt. Wir haben letztendlich nicht diese verschiedenen Orte in der Gesellschaft, wo wir bestimmte Diskussionen führen können.
Das Musiktheater ist im Idealfall so ein Ort, an dem die Probleme der Gegenwart verhandelt werden. Egal, ob Klassisches von Mozart oder Zeitgenössisches von Olga Neuwirth gespielt wird. Ich habe unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs nach seinen Einschätzungen zum Musikjahr 2021 gefragt. Ein zweites Jahr mit erheblichen Einschränkungen. Wie hat die Opern- und Konzertwelt das verkraftet?
Naja, ganz unterschiedlich. Wenn man mal darauf schaut, was es an Aufführungen gab, so kann man eigentlich nicht meckern, weil doch die meisten Häuser, auch die meisten Konzertsäle versucht haben, sobald eben gespielt werden durfte, ein recht üppiges Programm zu realisieren. Das führte dann zu einer Ballung von Premieren oder von Konzerten. Ja, das gerade noch an dem Punkt dann immer war, man durfte irgendwann anfangen zu proben und hat dann Dinge in kürzester Zeit gestemmt. Das war nicht immer vielleicht auch zum künstlerischen Vorteil. Da nenne ich ausnahmsweise mal keine Namen, aber ich hatte schon den Eindruck, als es hieß, ja, wir können ab nächster Woche spielen, und wenn dann gespielt wurde, dass bei der einen oder anderen Produktion, die ein bisschen auf Eis oder auf Halde lag und da nicht ganz so die Energie da war, wie man das normalerweise kennt, wenn man eben 5, 6 Wochen intensiv probt und dann den Premierenabend erlebt. Aber der Wille auf jeden Fall bei ganz vielen Häusern war da. Wenn man vielleicht einen kleinen kritischen Blick werfen will auf Opernhäuser in Leipzig und vor allen Dingen in Dresden, da hatte ich den Eindruck, dass sobald der Hinweis kam, vielleicht wird es schwierig wieder mit Spielen oder mit der Auslastung, dass diese Häuser dann von selbst die Reißleine gezogen haben und eigentlich beim Ministerium vorstellig wurden nach dem Motto, na gut, schließen wir lieber, dann haben wir weniger Probleme, wir werden subventioniert, und das wäre ein Ärgernis in dieser Saison für mich. Das gab es aber letztes Jahr auch schon, also ein Kotau, würde ich sagen, beim ein oder anderen Intendanten, den ich nicht so gut fand.
Der Sommer hat natürlich den Vorteil gehabt, dass man teilweise zumindest eben auch im Freien spielen konnte. Die großen Festivals haben, ich glaube, fast alle stattgefunden, wenn auch teilweise eben unter anderen Bedingungen. Hat das denn funktioniert?
Ja, also da ist natürlich das herausragende Beispiel Salzburg. Die Festspiele haben ja eine ganz spezielle Strategie gefahren, dass man eigentlich von Woche zu Woche auf diesen Festspielsommer hingearbeitet hat. Der Hintergrund ist auch noch, dass wir das Jubiläum 100 Jahre Festspiele haben, das gesplittet wurde zwischen letztem und diesem Jahr, weil man gesagt hat, also ein Jubiläumsprogramm soll schon irgendwie was Besonderes sein, sodass wir das gleich 2 Jahre feiern. Und in diesem Jahr gab es etwa die Intoleranza, die Produktion, das Musiktheater von Luigi Nono, inszeniert von Jan Lauers mit Metzmacher am Pult, der Wiener Philharmoniker. Das zum Beispiel fand ich wirklich eine herausragende Produktion. Auch in vielen Konzerten war das fast ein normaler Festspielsommer. Und das Erstaunliche daran auch, auf diesen Punkt müssen wir natürlich kommen, es war ziemlich voll, obwohl eben auch dort die Kartenkontingente teilweise erst recht kurzfristig freigeschaltet wurden, während man auf der anderen Seite bei kleineren Festivals, aber auch in der laufenden Saison, doch den Eindruck hatte, die Leute gehen einfach nicht hin. Also das Beispiel ist ganz aktuell auch die Staatsoper in München, wo 25% Platzauslastung herrscht, und das ist zum Teil nicht ausverkauft. Die Abende sind nicht mal zu einem Viertel voll, weil die Leute eben diese vielen Maßnahmen wohl auch nicht mittragen wollen und einfach sagen, ach, dann lasse ich das lieber. Ein Blick noch auf den grünen Hügel zu einem anderen nicht ganz unbedeutenden Architekten Sommerfestival nach Bayreuth. Das fand ja nun auch statt, nachdem man letztes Jahr gesagt hat, machen wir gar nicht. Leider künstlerisch nicht so optimal mit einer seltsamen fliegenden Holländer-Inszenierung von Dimitri Tschernjakow und einem ja Debütanten auch Pietari Inkinen, der eine Walküre in einem Farbrausch, ein oberflächlicher fand ich, von Hermann Nitsch dort dirigiert hat und Buß bekommen hat. Also es ist für den Dirigenten ein etwas blöder Einstand, zumal Inkinen gebucht ist für den neuen Ring des Nibelungen im kommenden Sommer.
Ich habe jetzt aus dem, was Sie über das Jahr 2021 berichtet haben, noch nicht herausgehört, dass es die eine herausragende Operninszenierung oder das eine herausragende Konzert gab. Deswegen die Frage, gab es das denn überhaupt?
Gab es für mich nicht so wirklich. Ich würde sagen, dass die Nacht vor Weihnachten von Rimski-Korsakow in Frankfurt, eine Oper, die man eigentlich nie hört, dass das schon eines der sehr gelungenen Beispiele war. Das hat Christoph Loy inszeniert, Sebastian Weigle dirigiert. Also so eine sehr, sehr opulente, aufwendige Produktion, eben auch mit einem russischen Ensemble, mit vielen Gästen, bei dem man ein bisschen wehmütig wird, weil die Frage ist, wird das in Zukunft organisatorisch, Stichwort, welche Wellen da immer noch kommen mögen, und auch finanziell möglich sein, dass man eben so etwas Aufwendiges dann wirklich macht.
Jetzt müssen sich wahrscheinlich doch ganz viele Musiker bzw. Musikerinnen, Sänger und Sängerinnen fragen, was eigentlich passiert, wenn der Betrieb auch weiterhin mit angezogener Handbremse fährt, was mit Blick auf die Virusvariante Omikron ja durchaus möglich ist. Wie würden Sie das beurteilen? Was bedeutet das eigentlich?
Also wir haben ja schon gesehen und immer wieder mal gelesen, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die wirklich den Job wechseln, die aufhören. Aus Frustration, aufgrund dieser Unsicherheit. Es gibt nach wie vor das Problem etwa mit dem Orchester der Metropolitan Opera in New York, die gekündigt wurden, die dann zum Teil Essensmarken sich organisieren mussten. Das ist eigentlich unvorstellbar nach jahrzehntelangem Dienst dort im Orchestergraben. Also das haben wir in unserem Subventionssystem ja in der Form nicht, wobei wir es dann letztlich doch haben, nämlich bei den vielen freien Künstlern, die also trotz Corona-Hilfen, was ich auch aus dem eigenen Bekanntenkreis weiß, wirklich Probleme bekommen haben und natürlich auch, was eine Planung betrifft, weil wer macht jetzt langfristige Verträge mit eben freien Musikerinnen und Musikern im Hinblick auf diese ungewisse Zukunft. Also das gesamte System kommt schon ins Wanken oder ist nach wie vor schwankend. Und das bezieht sich auch auf die großen Projekte, die anstehen, Stichwort Opernsanierung. Also Stuttgart, Nürnberg, das sind alles Häuser, die unbedingt saniert werden müssen, auch Frankfurt natürlich, und die sehr, sehr, sehr viel Geld kosten werden. Und da bin ich also, ja, ich würde sagen, wirklich skeptisch, wie das realisiert werden kann in den nächsten Jahren. Ein Aspekt, der auch noch für mich entscheidend war und der immer so ein bisschen ja im Hintergrund blieb, über den nicht so viel berichtet wurde und wird, ist schlicht und ergreifend, dass es natürlich die Impfgegner nicht nur gibt in irgendwelchen merkwürdigen, versprengten kleinen Ortschaften, sondern auch in Orchestern. Also man weiß oder man kriegt das dann auch so mit, dass es eben Orchester gibt, die eine Quote von 70-75% haben zum Beispiel, und andere haben dann 95% oder 98%. Das heißt, es spiegelt sich diese Spaltung im Moment der Gesellschaft in diese zwei Gruppen, spiegelt sich zum Teil auch in den Orchestern wieder. Und das macht natürlich eine gute und solide Arbeit wahnsinnig schwierig, wenn es ein paar Leute gibt, die halt sagen, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und dann gibt es eben die Regeln, dass aber die Impfpflicht dort eigentlich schon stattfindet. Indirekt ist sie auf jeden Fall in vielen Orchestern da. Und auch das war so ein Punkt, der aber nicht so richtig an die Öffentlichkeit kam in diesem Jahr.
Wie sieht es denn dann überhaupt mit der Musiktheaterkultur aus? Also angenommen, wir müssen uns ein weiteres oder möglicherweise zwei weitere Jahre mit Beschränkungen doch noch beschäftigen. Selbst wenn Häuser finanziert werden von der öffentlichen Hand, wenn es nur eine Auslastung von 25% gibt, auf lange Sicht werden Häuser schließen müssen?
Also ob sie wirklich schließen müssen, ist die große Frage. Und natürlich wird da unglaublich viel Geld jetzt verbrannt. Nur, wenn man drauf schaut, was es eben für Milliarden, oder das sind ja, ich weiß ja gar nicht, ob Milliarden noch ausreicht, welche Summen da monatlich, jährlich irgendwie investiert werden, ist das natürlich wirklich winzig, was dieser Kulturbereich nun, wenn man so möchte, extra kostet, weil halt viele Einnahmen fehlen. Die Frage ist aber das gesellschaftliche Klima letztendlich, also was ist die Relevanz? Faktum ist natürlich gerade eben mit so einer Auslastung von 25% plus Maskenpflicht natürlich plus 2G und noch tagesaktuellem Test. Das ist natürlich eine vollständige Absurdität. Daran sieht man, dass einfach das Verständnis in der Politik, zum Teil in der Kulturpolitik, auch einfach nicht da ist, dass man logischerweise das relativ vernünftig machen könnte. Man darf eine Schule schließen und trotzdem eine Oper auflassen. Also diese Begründung sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es geht ja um die Schutzkonzepte und darum, dass nichts passiert. Es geht ja nicht darum, das eine gegen das andere irgendwie auszuschließen. Spielen. Und da bin ich schon skeptisch, ehrlich gesagt, weil man wieder in diesem Jahr nochmals gemerkt hat, dass die Kultur wirklich keine große Lobby hat. Das muss man leider sagen.
Ein nachdenklicher Blick auf das Opern- und Konzertjahr von unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Und auch das gehörte zu 2021. Proteste gegen Einschränkungen, gegen Impfungen, gegen die Corona-Politik. Dass Menschen wegen empfundener Ungerechtigkeiten auf die Straße gehen, auch das ist ein Grundrecht. Aber die Corona-Demonstrationen zeichnen sich nicht selten durch geradezu zynische, geschichtsvergessene Vergleiche, Verschwörungserzählungen und leider auch Gewalt aus. Im Kunstmuseum Stuttgart ist zurzeit eine Ausstellung zu sehen, die sich mit den verschiedenen Formen und Gründen für Proteste beschäftigt. Eine Ausstellung also zur richtigen Zeit. Protestbereitschaft, zeitgenössischer Aktivismus zwischen Haltung und Stil, lautet der Titel. Beleuchtet werden unterschiedliche Protestbewegungen des 20. Jahrhunderts. Christian Gampert hat sich das angeschaut und wurde stilgerecht empfangen.
Wir werden von einem hochgereckten Mittelfinger begrüßt, der als Pappmaché-Relief mitten im Weg steht. Darüber flackern auf einem LED-Band Nachrichten, mit denen sich jemand seinen Frust vom Leib schreibt. Protest, das kann in der Stuttgarter Ausstellung auch etwas Vorpolitisches sein, ein genereller Abwehrzauber. Manche Arbeiten beziehen sich aber explizit auf politische Ereignisse und versuchen, sie performativ zu beeinflussen, wie jene Kunststudentin, die auf einem Video maskiert gegen den Strom einer Querdenker-Demonstration anläuft und den Demonstranten nun selber ziemlich übertriebene Verschwörungstheorien zuruft. Sie konfrontiert die Demonstranten sozusagen mit einer Steigerungsform ihrer eigenen Parolen. Die Idee der Stuttgarter Ausstellung ist einfach. Jede Protestbewegung schafft sich ihren eigenen Stil in Habitus, Kleidung, Auftreten. Menschen auf Demos nutzen Codes und schaffen ihren eigenen Raum.
Es geht eher darum, Sensibilität zu schaffen für dieses ästhetische Potenzial da drin.
Sagt der Konzeptkünstler Christian Jankowski von der Stuttgarter Kunsthochschule, der das Projekt anleitet und sofort die Chancen erkannt hat, die in der Kooperation mit der Modeklasse der Hochschule Pforzheim liegen. Denn viele Kunstarbeiten werden in der Ausstellung mit Modeentwürfen konfrontiert, beziehungsweise Modepuppen antworten auf die Kunst. An der Wand hängt etwa das stilisierte Bild eines berittenen Polizisten. Davor stehen in unschuldigem Weiß gehaltene Kostüme, die auf die Strategie der Anti-Lukaschenko-Demonstrantinnen in Belarus anspielen. Ganz in Weiß und mit nach hinten gekämmten Haaren zeigt man Verletzlichkeit und kann dem Zugriff der Staatsmacht zumindest optisch etwas entgegensetzen. Die Frage ist:
Geht man da im abgerockten Parker hin? Oder in Nadelstreifenanzug oder wie in Belarus unschuldiges Weiß, frisch gekämmte lange blonde Haare und so auf die Demo, dann wird man höchstwahrscheinlich nicht da gleich niedergeknüppelt.
In Japan gibt es hochseriöse Suit-Demos, Anzug-Demos für Leute, denen nach der Arbeit die Zeit zum Umziehen nicht mehr reicht. In Frankreich agieren die Gelbwesten, deren warnendes Signet aus dem Autofahreralltag stammt. In Stuttgart präsentiert uns eine Studentin ihre Kollektion Red Umbrella Movement, die rote Regenschirme als Kennzeichen für Prostituierte variiert. Während der Biennale von Venedig 2001 gab es Demonstrantinnen aus dem Sexgewerbe mit diesem einprägsamen Accessoire, die auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam machen wollten, während andere die Regenbogenfahne schwenken.
Was trage ich? Was ist meine Haltung dahinter? An was glaube ich? Das hat natürlich auch was von einer religiösen Prozedur, wenn man da Sachen durch die Gegend hat. Ob es jetzt die Heilige Maria ist, die man da durch die Straßen von Sevilla trägt, oder ob es dann vielleicht so ein Ritual ist, das auch die Black Lives Matters Bewegung ausgelöst hat.
Sagt Christian Jankowski. Die Stuttgarter Kunstwerke decken ein weites Spektrum ab, von der Studentin, die in wildem Protest ihre Scham rot bepinselt und auf Courbets L'Origine du Monde Bezug nimmt, bis zu einem sehr witzigen Video, in dem zwei Polizisten im 80er-Jahre-Look ein sogenanntes Bullenschwein einzufangen suchen, das quiekend über die Wiese läuft. In einer Fotoarbeit sitzen Jugendliche in ihrem Kinderzimmer und beschweren sich über die Corona-Isolation. Auf einer schwarzen Bahre sind die Worte »I can't breathe«, »Ich kann nicht atmen« als Reminiszenz an die Black Lives Matter-Bewegung zu lesen. Die Bahre soll nach dem Wunsch der Künstlerin von Polizisten auf einem Trauermarsch getragen werden. Die Ausstellung zeigt also einen provokanten Einfallsreichtum, einen Weihnachtsmarkt der Möglichkeiten. Zum Schluss kann sich der Besucher in einen silbern ausgekleideten Demonstrationskubus begeben, die Echokammer der Gleichgesinnten. Aber sind wir, nur weil wir ins Stuttgarter Kunstmuseum gehen, schon gleichgesinnt? Wenn wir das Museum verlassen, performen wir alle wieder nur für uns selbst, jeder auf seiner eigenen Demonstration.
Protestbereitschaft, zeitgenössischer Aktivismus zwischen Haltung und Stil. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart, Christian Gampert, berichtete. Protestbereit ist auch das Aktionsbündnis Fairshare, das für mehr Sichtbarkeit von Künstlerinnen in Museen eintritt. Denn obwohl das Bewusstsein für den weiblichen Blick in der Kunstwelt seit den 70er Jahren zwar langsam, aber kontinuierlich gestiegen ist, sind Künstlerinnen in den renommierten und etablierten Sammlungen immer noch unterrepräsentiert. Nicht zu vergessen den Gender Pay Gap, wenn es darum geht, wie Künstlerinnen im Vergleich zu Künstlern für ihre Arbeit entlohnt werden. Fairshare will das ändern, zum Beispiel mit gezielten Aktionen vor Museen, wo auf die Kunst von Frauen aufmerksam gemacht wird. Ich habe Rachel Kohn, Künstlerin, Vorsitzende des Frauenmuseums Berlin und Aktivistin bei Fairshare, gefragt, mehr Sichtbarkeit für Künstlerinnen gibt es die eigentlich immer noch nicht, trotz der zahlreichen Ausstellungen, die es in den letzten Jahren zur Kunst von Frauen gab?
Also, was auf jeden Fall ganz klar nicht da ist, ist ein 50-50, also 50-50. Davon können wir ja nur träumen. Obwohl es 60% Absolventinnen an den Kunsthochschulen gibt, ist es in den meisten Häusern einfach immer noch so, dass es so 20% an weiblichem Kunstschaffen dort zu sehen gibt. Das heißt, man muss nicht nur jetzt sozusagen Ausstellungen mit Künstlerinnen, mit zeitgenössischen Künstlerinnen machen, sondern man muss sich auch um die Vergangenheit kümmern, ja, dass da die Frauen, die wirklich in ihrer Zeit oft sehr bekannt und ihren Weg gemacht haben und leider in Vergessenheit geraten sind, doch wieder an die Öffentlichkeit kommen.
Das haben Sie ja getan, zum Beispiel bei Anna Dorothea Terbusch, eine Malerin des 18. Jahrhunderts, die eine zugegebenermaßen relativ kleine Ausstellung im Moment in der Berliner Gemäldegalerie hat. Die Aktion am 3. Dezember, die fand statt, indem Sie und Ihre Kolleginnen die Titelnamen der Werke von Anna Dorothea Terbusch auf die Platten vor der Gemäldegalerie geschrieben haben. Denn es gibt ungefähr 250 Werke. Zu sehen sind in dieser Ausstellung 12 Werke. Ist das für Sie symptomatisch?
Auf jeden Fall. Also wenn man sich anguckt, wie sehr der 100. Geburtstag von Beuys gefeiert wurde. Und hier haben wir eine Künstlerin, eben Anna Dorothea Terbusch, eine Berlinerin, hier geboren, hier gestorben und hat ihren 300. Geburtstag. Und die Gemäldegalerie bzw. Die Berliner Museen wurden im Vorfeld auch schon wirklich darauf aufmerksam gemacht, schon Jahre zuvor, dass dieser Geburtstag naht. Und jetzt haben wir eben gesehen, es sind 12 Werke aus dem eigenen Depot. Dabei wäre es wirklich ein leichtes gewesen, noch mehr Werke zusammenzubringen, weil sie sind im Stadtmuseum, sie sind in Potsdam, sie sind in Dessau, in Schwerin, in Weimar. Und gleichzeitig muss man sagen, Werke von ihr hängen in der Eremitage in St. Petersburg, im Puschkin-Museum in Moskau, im Nationalmuseum in Warschau. Das heißt, sie war wirklich eine bedeutende Frau.
Sie haben ja eben schon darauf verwiesen, dass man auch in die Vergangenheit schauen muss. Wir haben über Anna Dorothea Terbusch gesprochen. Es gab auch eine Aktion in diesem Jahr von Faireshare, die sich mit der Sammlung der neuen Nationalgalerie, die er eröffnet hat, wieder nach der Renovierung, nach der Sanierung beschäftigt hat. Und auch da sagen Sie, da sind viel zu wenig Frauen, obwohl es die in der Sammlung gibt, aber viel zu wenig Frauen sichtbar.
Also der erste Fehler ist, dass man die Frauen einfach nicht genügend gesammelt hat. Der zweite Fehler ist oft, dass sie in den Depots bleiben und nicht hochgenommen werden. Das war ja bei unserer ersten Demonstration, da waren wir vor der alten Nationalgalerie und dort hat man die Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit gezeigt.
Das war 2019.
Also, das war 2019, genau. Und da hat man 60 Arbeiten von Künstlerinnen aus dem Depot genommen. Das Traurige war nur aber, dass die meisten Arbeiten wieder ins Depot gewandert sind. Ja, dass man die nicht in die Sammlung integriert hat, außer irgendwie 2, 3, weil man gesagt hat, ja, man kann die Sammlung jetzt doch nicht einfach umhängen. Aber genau das fordern wir, dass die Sammlungen verändert werden, dass dieser männliche Kunstkanon nicht mehr vorrangig ist, sondern dass man den Frauen auch Platz macht. Weil natürlich ist der Platz begrenzt in den Museen und man muss sich entscheiden, was man zeigt.
Die Künstlerin Rachel Kohn über das Aktionsbündnis Faireshare, das sich für mehr Sichtbarkeit von Künstlerinnen engagiert. Wir bleiben bei der bildenden Kunst. Art brut, das bedeutet sowas wie rohe, naive Kunst. Kunst von Menschen, die sich eher am Rand der Gesellschaft befinden und die mit ihrer Arbeit auch die Frage stellen, wer überhaupt definiert, was künstlerisch wertvoll ist und was nicht, was in den Kanon darf und warum. Die Collection de l'Art Brut in Lausanne zeigt auf ihrer 5. Biennale unter dem Titel Croyance, also Glaube, rund 300 Werke von mehr als 40 Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Thema Glauben und Religion beschäftigen. Denn die Kunstrichtung hatte von Beginn an eine starke Beziehung zum Spirituellen, zum Heiligen und Transzendenten. Katrin Hondl hat sich im Museum in Lausanne umgesehen.
50 Jahre ist es her, dass der französische Künstler Jean Dubuffet der Stadt Lausanne seine Art Brut-Sammlung schenkte. Kunst im Rohzustand, so das Credo von Dubuffet. Kunst von Menschen jenseits des etablierten Kunstbetriebs. Wahnsinnige und traumatisierte Außenseiter oder Gefängnisinsassen. Personen, die, wie Dubuffet meinte, durch die Künstlerkultur keinen Schaden erlitten haben. Und die sich selbst oft gar nicht als Künstlerinnen oder Künstler verstehen, wie der Maler Augustin Lesage, ein nordfranzösischer Bergarbeiter und Spiritist, der erzählte, seine Bilder würden ihm aus dem Reich der Toten diktiert. Eigenartige Wimmelbilder mit Motiven aus verschiedensten religiösen Kulturen, kathedralenähnliche Kompositionen, in denen Lesage griechische oder ägyptische Gottheiten, biblische Szenen und Buddha-Figuren vereinte. Oder der Italiener Palmerino Sorgente. Von ihm sind in Lausanne über 1 Meter hohe turmähnliche Kopfbedeckungen zu sehen, bunte, aufwendig mit Glitzerpapier, Stoff und Perlen verzierte Fantasiehüte mit einem ziemlich unbescheidenen Glaubensbekenntnis. Er hat da Fotos von sich selbst integriert, auf denen es heißt Papst Palmerino, Papst der Päpste. Er verleiht sich also den Papsttitel. Gleichzeitig aber entzieht er sich der Verantwortung und sagt, nicht er, sondern Gott habe das entschieden. Kuratorin Annick Sanzy hat für die 5. Art Brut Biennale in den mittlerweile gut 70.000 Werken der Lausanner Sammlung 300 Arbeiten ausgewählt. Unter der Überschrift Croyance erzählt die Ausstellung von vielfältigen und oft sehr intimen Glaubensbekenntnissen. Es ist ein intimer Glaube, der Halt gibt und es ermöglicht, mit der Welt in Verbindung zu sein und zu leben. Ein Glaube, der diesen Menschen Energie gibt, der sie zur kreativen Arbeit drängt. Und es ist ein Glaube, der oft nichts mit Religion zu tun hat, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Da ist zum Beispiel der Italiener Antonio Dalla Valle, mit dem die Ausstellung beginnt, bis zu seinem Tod. Im vergangenen Jahr verbrachte dieser Mann die meiste Zeit seines Lebens in einer psychiatrischen Einrichtung. Dort schafft er ein erstaunliches, kraftvolles Werk, schreibt und kritzelt wie besessen Texte und Zeichen auf Papiere aller Art, die er dann zerknüllt oder zusammenschnürt und in Plastikfolie oder Plexiglas hermetisch verpackt. Faszinierende kleine Skulpturen sind so entstanden, radikale und schöne Kunstobjekte, die ihre ganz eigenen Gesetze haben.
Parfois, on a vraiment des croyances qui leur sont, je veux dire, totalement personnel.
Manchmal ist der Glaube total persönlich, sagt Annick Sansi. Was Antonio Dalla Valle macht, ist für uns komplett unverständlich. Aber es hatte eine vitale Bedeutung für ihn und seine Werke haben ein System, das er ganz allein für sich geschaffen hat. Der Begriff Glauben ist, genauso wie die Bezeichnung Arbrüt, eigentlich zu klein und zu beschränkt, um zu beschreiben, was diese sehenswerte Ausstellung in Lausanne zeigt, nämlich Werke von Menschen am Rand, die unter schwierigsten Lebensbedingungen über sich hinauswachsen. Menschen, die sich von Konventionen, Krankheit oder sozialem Elend nicht erdrücken lassen, sondern stattdessen Neues und anderes erfinden.
Katrin Hondl über die 5. Biennale der Collection de l'Art Brut in Lausanne. Der Friedensnobelpreisträger und Anti-Apartheid-Kämpfer Desmond Tutu ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Ein Thema in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Auf die Nachricht vom Verstummen der Stimme der Versöhnung, wie Desmond Tutu genannt wurde, gibt es inzwischen Reaktionen aus aller Welt. Das Nobelpreiskomitee sprach in einer Stellungnahme von einer betrüblichen Nachricht. Der britische Premierminister Boris Johnson würdigte Tutu als wichtige Persönlichkeit im Kampf gegen die Apartheid und beim Aufbau eines neuen demokratischen Südafrika. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama nannte ihn einen Mentor, Freund und moralischen Kompass. David Sassoli, der Präsident des Europaparlaments, würdigte Tutu als eine echte Inspiration und einen Giganten im Kampf gegen Südafrikas Apartheid. EU-Ratspräsident Charles Michel nannte Tutu einen Mann, der mit starkem Engagement für die Menschenwürde sein Leben der Freiheit gewidmet hat. Bereits am Mittag legten Menschen Blumen vor dem Haus Tutus, seiner Kirchengemeinde und dem Denkmal in Kapstadt Waterfront nieder. Die Stadtverwaltung will als Verbeugung vor ihm in den kommenden Tagen das Wahrzeichen der Stadt, den alles überragenden Tafelberg, in bischöflichem Violett anstrahlen. Desmond Tutu hatte gemeinsam mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in seinem Heimatland Südafrika gekämpft und war nach deren Überwindung Vorsitzender der sogenannten Wahrheitskommission, die Verbrechen aufarbeitete und eben auch ein Forum der Versöhnung war. 1984 erhielt er für seinen gewaltlosen Einsatz den Friedensnobelpreis. Morgen erinnern wir ausführlich in unserer Sendung Tag für Tag an Desmond Tutu um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Auch die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Inge Jens ist tot. Sie starb bereits am Donnerstag im Alter von 94 Jahren in Tübingen. Bekannt sind vor allem ihre Studien zur Geschichte der NS-Widerstandsgruppe Weiße Rose und zur Schriftstellerdynastie Mann. Ihr Buch Frau Thomas Mann aus dem Jahr 2003, das sie zusammen mit ihrem Mann, dem Tübinger Universitätsprofessor Walter Jens, verfasst hat, beschäftigt sich mit Katja Mann und ihrer Ehe mit Thomas Mann und mit der Homosexualität der beiden. In unvollständige Erinnerungen und langsames Entschwinden setzte sich Inge Jens mit der fortschreitenden Demenz ihres Mannes Walter Jens auseinander. Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha hat in ihrer rund 3000 Objekte umfassenden ethnologischen Sammlung einen bedeutenden Fund gemacht. Entdeckt wurde ein Bestand, der auf den frühen Orientforscher Ulrich Jasper Seetzen zurückgeht. Der war ein Studienfreund von Alexander von Humboldt und im Auftrag von Herzog Anton August von Sachsen-Gotha-Altenburg unterwegs im Nahen Osten und in Afrika. In Gotha sollte nämlich das erste orientalische Museum in Deutschland entstehen, es wurde aber nie eingerichtet. 140 Objekte konnten bislang Seetzen zugeordnet werden, darunter Musikinstrumente, Stoffproben und Drucke. Es ist die früheste orientalische Sammlung in Deutschland. Seetzen starb 1811 im Jemen.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler. Wie aussagekräftig sind die sinkenden Inzidenzen bei den Corona-Infektionen? Mehr dazu nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Ein weiteres Thema dort. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert eine größere Rüstungskontrolle. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag.